ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Stefan Paul.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Ich freue mich sehr. Es geht mir sehr gut. Hier ist ja die Sonne zu Hause und darüber habe ich mich sehr gefreut, als ich gestern aus Hamburg angereist bin.
Hat's da geregnet?
Nee, aber wir hatten es noch echt extrem frisch und ich habe mich gefreut, gestern mal eine Jacke ausziehen zu können.
Ich muss zugeben, bis vor kurzem war das auch hier so. Jetzt ist aber schönes Wetter, ein tolles Wochenende steht uns bevor. Wie schmeckt der Süden sonst so?
Der Süden schmeckt mir schon immer. Ich komme ja so ein bisschen hierher.
Was heißt also, so ein bisschen?
Naja, ich bin in Ravensburg aufgewachsen.
Also
und
vollkommen.
Genau. Ja. Und ja, das ist meine Heimat und das ist auch meine Heimatküche. Und ich war auch gestern tatsächlich, ganz klischeehaft, habe ich mir im Restaurant Linsen mit Spätzle und Säuderwurst bestellt und mich rasend gefreut, dass ich das mal wieder in so einer schönen Qualität genießen kann.
Ist es tatsächlich so, dass wenn man hier im Süden solche traditionellen Gerichte, also Linsen und Spätzle isst, dass man das dann auch schon auch besser bekommt als in Hamburg zum Beispiel?
Ja, man bekommt es vor allen Dingen mutiger. Ich habe wieder gestern gedacht, Mensch, dass die Linsen auch wirklich sauer sind. Das ist bei uns oben, wird es nur nachgemacht. Und die gute Säure, die es braucht, die fehlt da einfach. Und was wir gar nicht können, ist Maultaschen. Also Maultaschen ist wirklich, dafür reise ich. Weil Maultaschen hier sind was völlig anderes als die ausgedachten Maultaschen im Norden.
Gibt es da oben im hohen Norden keinen Schwaben, der sich dann niedergelassen hat und sich vielleicht der Maultaschenkultur verschrieben hat? Oder kennen Sie den vielleicht einfach noch nicht?
Vielleicht kenne ich den noch nicht. Bitte melden.
Wir sind schon mitten im Thema. Ja. Sie sind Koch, gelernter Koch und Food-Journalist, auch schon seit langer Zeit. Also Sie schreiben über Essen und zwar in jeglicher Form, Kochbücher, Blogs und so weiter. Was es bei Ihnen gestern Abend zu essen gab, das haben wir ja schon besprochen. Jetzt ist ja gerade Spargelzeit und dann lese ich tatsächlich bei Ihnen auf Instagram, Spargel kauft man am besten Mitte der Woche.
Ja, wenn man ein bisschen aufs Geld schauen möchte, Mitte der Woche ist der Spargel einfach wesentlich günstiger als am Wochenende. Die Schlangen sind nicht so lang und da kann man Schnäppchen machen und sich den Spargel schmecken lassen.
Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Und das ist ja so ein bisschen auch Ihre Aufgabe als Food-Blogger, so Menschen zu informieren über solche Dinge. Mitte der Woche kauft man den Spargel also billiger. Wie ist der Spargel dieses Jahr so von der Qualität?
Ganz unterschiedlich und da macht es auch wirklich Spaß, die einzelnen Spargelbütchen mal zu testen auf Herz und Nieren und seinen Lieblingsspargel zu finden. Was zum Beispiel weggezüchtet wurde größtenteils, ist ja dieser markante Bitterton, der den Spargel auch immer spannend gemacht hat. Und wenn man da noch Felder oder Bauern findet, wo man noch einen naturbelassenen Spargel kriegt, der diese Bitterstoffe mitbringt, das ist ganz besonders gut.
Also sowas würden Sie sich jetzt zum Beispiel tatsächlich suchen, weil es fällt schon auf. Also der Spargel ist deutlich weniger bitter, was viele ja eher als Qualitätskriterium empfinden würden.
Ja. Ich suche mir sowas aus. Also ich probiere ganz viel und ich probiere ganz viel aus. Ich koche auch jeden Tag tatsächlich und es ist meine große Freude und mein Lebensthema.
Mit Spargel zurzeit auch?
Ja, sehr viel. Also ich nutze die Spargelsaison aus. Es gibt ja so Stimmen, die sagen, ach, Spargel ist eigentlich langweilig und überschätzt. Finde ich überhaupt nicht. Spargel ist so vielfältig und so rund und man kann den schmoren, man kann den kochen, man kann ihn braten. Das sind alles Sachen, toll aus dem Ofen auch mit Butter flocken und ein bisschen bröseln.
Pfannkuchen fällt mir noch ein.
Pfannkuchen, toll.
Haben Sie so ein Lieblingsrezept jetzt gerade?
Ich habe eigentlich, wenn die Spargelsaison beginnt, fange ich immer ganz klassisch an. Dann muss ich die Spargelstange erstmal kochen. In gut gesalzenem Wasser mache ich das. Und dann gibt es einen schönen Kartenschinken dazu. Bei uns in Norddeutschland wird der auch ganz dick geschnitten und gepfeffert. Da hat man wirklich was zum Schneiden. Und dazu eine gute Butter. Und es ist ein fantastisches Essen.
Also so ein bisschen gesalzen, das heißt es konkret. Also muss da schon richtig was rein, weil viele machen ja nur so eine kleine Prise. Dann noch einen Ticken Zucker dazu. Das war's.
Oder also eher mehr? Ich finde, den Zucker braucht es nicht. Und der Salzgehalt, ja, der ist wichtig. Ist ein bisschen wie beim Pastakochen. Tatsächlich das Kochwasser abschmecken. Wenn es so deutlich salzig schmeckt, so wie als hätte man einen Schluck Meerwasser abgekriegt, dann ist es perfekt.
Stefan Paul ist zu Gast. Aufgewachsen ist er zwischen Allgäu und Bodensee, genauer gesagt in Ravensburg. Koch und Food-Journalist. Seit 20 Jahren leben Sie in Hamburg und wir haben schon direkt Rückmeldung auf unseren Talk.
Sehr schön.
Von vorhin bekommen, nämlich von Stefanie aus Filderstadt, wenn ich es richtig verstehe. Die schreibt, ihr mit euren Maultaschen.
Ah, das muss schon sein. Ich habe eine solche Sehnsucht nach Maultaschen. Ja. Das gibt's gar nicht.
Die sagt, sie sagt auch weiter, er weiß schon, warum er sich Hamburg als Wahlheimat ausgesucht hat. Ich frage jetzt mal, ist Hamburg im Vergleich zum Südwesten nicht kulinarisches Hinterland?
Ach, das würde ich so nicht sagen. Wir haben eben andere Köstlichkeiten. Wenn ich an unsere Fischbrötchen denke zum Beispiel, die sind legendär. Ich denke an
Aal auf Schwarzbrot, ist aber auch lecker.
Und wenn der warm aus der Räucherkammer kommt, ist das ein solcher Genuss. Ich mag auch Labskaus, wenn wir bei den wirklichen Hardcore-Klassikern sind, dann ist es im Norden sicher der Labskaus ein tolles Gericht.
Das ist aber, muss man sich schon dran gewöhnen an den Labskaus, oder?
Ich wüsste nicht warum. Also eigentlich ist es ein Fleischgericht. Also es kommt gutes, gepökeltes Rinderbrust, wird durchgelassen, mit Kartoffeln vermengt. Die rote Beete kommt dazu. Es ist ganz, ganz toll. Den Fisch, den haben die Seemänner immer weggelassen, weil den wollten sie nicht. Ich lasse ihn auch weg und mache stattdessen schönes Spiegelei drauf.
Und saure Gurke?
Saure Gurke, toll.
Gehört auch dazu.
Ja.
Kommen wir noch mal kurz auf den Spargel zurück. Da gibt es eine Rückmeldung von Birte Oberle, die sagt, lieber Herr Paul, ich werde den Spargel als Crispy Spargel Cordon Bleu machen. Wow. Kennen Sie das?
Habe ich noch nie gehört. Klingt aber mega lecker.
Also Frau Oberle, schöne Grüße an Bodensee-Rezept bitte rüberschicken.
Ja, unbedingt.
Sie haben Ihre Kochlehre bei Albert Boulay in Ihrer Heimat in Ravensburg gemacht. Bei dem Albert Boulay, ja. Also der in Ravensburg das Restaurant Waldhorn führte. Wofür stand der kulinarisch?
Albert Boulay war damals, wir sprechen jetzt vom Ende der 80er Jahre, 1988, habe ich meine Lehre begonnen. Da war der am Zenit seiner Schaffenskraft, war Sternekoch und hatte vor allen Dingen, war der Erfinder der euroasiatischen Küche in Deutschland. Das war ganz toll. Also der war der Mann, der vielleicht noch mit André Jäger von der Fischerzunft Schaffhausen, die beiden Männer waren befreundet und haben eben angefangen, die Nouvelle Cuisine mit Aromen und Techniken aus der japanischen Küche zu kombinieren. Und ich war da Lehrling und es war also wirklich ein begeisternder Boden, auf dem ich da wachsen durfte.
Also heute eigentlich ja ganz normale Dinge, so diese Fusion-Küche, damals war das total neu?
Also so, heute hat das fast jeder schon, der sich ein bisschen für Kochen interessiert hat, ja eine Wasabi-Paste und eine Miso-Paste im Schrank stehen. Damals war das alles unglaublich neu. Umami, diese Techniken, das war schon ganz großes Kino und hat sehr viel Spaß gemacht.
Sie waren ja wirklich auch zur Hochzeit dort bei Albert Boulay, als im Waldhorn wirklich auf höchstem Niveau gekocht wurde, 1989. Da gab es für Boulay 19 von 20 möglichen Punkten im Gold Milo. Also das ist neben dem Guide Michelin ja der Restaurantführer immer noch, glaube ich. Da kamen Prominente vorbei und. Also wie hat Sie das geprägt, die Zeit bei Boulay?
Mich hat der Albert vor allen Dingen als Chef sehr geprägt und als Mensch. Das war ein Feingeist und das war ein Stilist, der immer gesagt hat, Kochen hat auch was mit einer eigenen Haltung zu tun, mit Stil. Und der hat uns jungen, wilden Kerlen wirklich beigebracht, dass das Arbeiten auch Spaß macht, dass Kochen ein Riesending ist. Und er hat immer gesagt, Kochen ist ein zu erlernendes Handwerk, wo es auf jedes Detail ankommt. Und dann irgendwann können wir mal über Kunst schwätzen. Mhm. Nämlich dann, wenn es die Gäste tatsächlich beim Essen auch berührt. Und das vermag gute Kunst und das vermag manchmal auch gutes Essen.
2013 ist er gestorben, leider. Und das Restaurant, das gibt es gar nicht mehr.
Das Restaurant gibt es leider nicht mehr. Und das ist auch etwas, was mit dem Alter kommt. Die Orte und Plätze verschwinden. Aber die Erinnerung bleibt und Albert Boulay geistert tatsächlich sowohl durch mein literarisches Werk als auch ganz prägend durch all meine Kochbücher.
Sie haben nach Ihrer Lehre in Ravensburg im Waldhorn bei Albert Boulay noch eine ganze Weile auch dann selber weitergekocht, weil Sie ja in einem ziemlich jungen Alter da auch angefangen haben, mit 17. Wo ging es danach dann noch hin?
Danach habe ich ein paar Stages gemacht. Ich war bei Otto Koch im Le Gourmet in München, auch ein sehr feiner Mann. Das hat großen Spaß gemacht. Ich war im Colombi bei Burce damals in Freiburg. Da war ich aber wirklich nur kurz. Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Und in Berlin habe ich noch zwei Stationen gemacht. Ich war bei Franz Ranneburger im Bamberger Reiter, damals auch ein renommierter Sternekoch.
Wir sind jetzt in den 90er Jahren.
Jetzt sind wir in den 90er Jahren und abschließend war ich im Interconti, im Hugenotten. Und das Hugenotten war damals, wir sind so ein bisschen in der Nachwendezeit und da sollte auf Stern gekocht werden. Und das war auch eine spannende Zeit, weil wir jungen Köche, ich muss sagen, es waren wirklich nur Männer, hatten Geld und durften es auch ausgeben und haben richtig toll aufgekocht. Es war noch eine schöne letzte Station, aber dann habe ich irgendwann aufgehört.
Der Kochberuf ist ein harter Beruf.
Kochberuf ist wirklich Hochleistungssport. Das war es damals besonders und ist es heute noch. Es gibt eine neue Generation von jungen KöchInnen, die versuchen, ihren Arbeitsalltag besser, sozialverträglicher zu gestalten. Das ist auch wichtig, weil sonst kommen wir nicht weiter. Damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, das war schon ganz schön Horror.
Also immer im Einsatz.
Immer im Einsatz. Immer testosterongebeutelte jungen Mann, die dabei 60 Grad in Brusthöhe 12 Stunden gearbeitet haben. Das war schon hart.
Sie haben den Kochlöffel beiseite gelegt und gegen den Stift bzw. gegen die Tastatur eingetauscht. Wir wissen eigentlich jetzt auch warum, aber wie kam es dazu? Also man muss ja dann irgendwie doch auch sagen, jetzt mache ich es nicht mehr, sondern schreibe ich drüber.
Ich hatte immer ein Faible und ein Talent fürs Schreiben. Schon in der Schule habe ich das wahnsinnig gern gemacht. Und mit der Kulinarik habe ich mein Thema entdeckt. Und es hat dann aber trotzdem noch sehr, sehr lange gedauert, bis ich tatsächlich ins journalistische Schreiben gekommen bin. Geholfen haben da die 5 Jahre, die ich in der Redaktion von Essen und Trinken in Hamburg verbringen durfte. Da habe ich viel gelernt und mein Rüstzeug für all das bekommen, was ich eigentlich seit 2000 als selbstständiger, freier Autor, Journalist und Kochbuchautor mache.
Genau, da ein paar Bücher auch veröffentlicht. Nicht nur Kochbücher, sondern eben auch durchaus literarische Texte, ja. Kurzgeschichten, einen Roman, also immer mit kulinarischem Bezug.
Immer mit, das ist mein Lebensthema und es ist so schön, also gerade auch in der Literatur, es lässt sich an der Kulinarik so viel auch übers Leben erzählen und das ist sehr schön.
Ja, dann reden wir doch mal über die Kulinarik, übers Leben. Wir sind jetzt im Sommer und haben mal so ein bisschen geguckt, was sind denn so die Trends? Also wie finden Sie es zum Beispiel raus, wo die Trends liegen? Weil Sie sollten die ja als, sag ich mal, Food-Schreiber ja schon eigentlich wissen, bevor ich sie zum Beispiel kenne.
Ja, tatsächlich, gerade im Kochbuchbereich ist das eine meiner wichtigsten Aufgaben, mir Gedanken darüber zu machen, was wird die Leute in 1 bis 2 Jahren interessieren. Denn so lang dauert es, bis ein hochwertig gemachtes Kochbuch in den Läden steht. Und ich mache meine Recherche überwiegend im Printbereich und im Internet und vor allen Dingen Zeitungen und Zeitschriften von Übersee. Also, weil ich zum Beispiel in den USA oder in England passieren Dinge früher. Und als die angefangen haben, Ramennudeln zu löffeln, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen über ein japanisches Grundkochbuch. Als in Berlin 2013 die Streetfood-Welle losging, wusste ich, dass das 2010 schon in Großbritannien längst gesetzt war und habe dann eben auch ein Buch zur Streetfood-Kultur sehr früh geschrieben.
Ach, sind wir in Deutschland da immer so ein bisschen hinten dran?
Wir hängen wahnsinnig hinten dran. Also man kann davon ausgehen, wir sind immer 2, 3 Jahre zurück hinter den internationalen Trends. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn es gibt auch etwas, das uns auszeichnet. Wir prüfen die Dinge und gehen sie langsam an und machen es dann aber mit deutscher Sorgfalt.
SWR1, Leute, mit dem Koch- und Kochbuchautor Stefan Paul. Und er hat gerade berichtet, dass wir uns hier in Deutschland kulinarisch doch sehr am Ausland orientieren. Das hat mich jetzt so ein bisschen aufhorchen lassen. Wo sitzen denn so die Taktgeber für uns, die Essenstaktgeber für uns im Ausland?
Großbritannien zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel auch von englischen Zeitungen sehr gute Foodseiten, der Guardian ist zu nennen zum Beispiel, wo man Trends sehr viel früher erkennt. Auch die USA, Kalifornien, da passiert unheimlich viel. Da kann man eben auch den Köchinnen oder eben auch den Magazinen einfach mal folgen, den kulinarischen Spalten der Magazine. Und da kriegt man ganz viel tolle, inspirative Sachen reingeweht, wo man zum Teil, man muss das ein bisschen ordnen und sortieren. Und dann wird aber ziemlich schnell klar, was kommt zum Beispiel bei uns an oder was wächst bei uns oder was ist bei uns auch schon in den Startlöchern. Und so ist das gar nicht so eine Glaskugelguckerei, sondern kann man tatsächlich einen Hauch skalieren.
Interessanterweise gerade 2 Länder, Großbritannien und die USA, die jetzt nicht gerade für ihre kulinarischen Highlights selbst bekannt sind, aber vielleicht durch ihre Eigenschaft als Einwanderungsländer dann auch so bunt aufgestellt sind.
In Großbritannien ist es ganz bestimmt die Einwanderungskultur, die einen Reichtum geschaffen hat und eine Vielfalt, aus der nach wie vor viel Neues auch entstehen kann. Und prinzipiell ist es in Ländern, wo die kulinarische Kultur vielleicht nicht ganz so groß ist, denke ich, ist es auch oft reine Selbstverteidigung, dass dann eben eine neue, junge Generation losgeht und ihre eigene Länderküche revolutioniert und erweitert.
In Frankreich gibt es ja, das hat mir meine SWR1-Kollegin und Fendle-Moderatorin Petra Klein verraten, die Tendenz zur traditionellen Bistro-Küche zurückzukehren. Also wieder so ganz erdige, gehaltvolle, original-französische Küche. Schwappt das auch so ein bisschen zu uns rüber?
Absolut. Frankreich und Italien sind sowieso sehr traditionsbewusste Länder. Und was in Frankreich gerade passiert, ist die Bistronomie als Trend und Strömung. Das heißt, das sind oft junge Köchinnen und Köche, die kommen aus knallharten Sterneläden und sagen, mache ich nicht mehr mit, und fangen an und machen einfach ein Bistro, wo es Fine Dining zwar gibt, aber auf eine lässige Art präsentiert und wo dann halt auch mal die zweite Flasche Wein schmecken darf und so. Das ist eine schöne Sache, die auch bei uns ankommen wird. Also man merkt schon, die Gäste wollen hin zum schönen Abend, wo sie sich nicht noch in eine Küchenkultur eines Koches reindenken müssen, sondern einfach zusammen sein und einen schönen Abend haben mit gutem Essen. Das ist, was die Menschen immer mehr wollen.
Ja, wir orientieren uns ja kulinarisch sehr an den Franzosen, aber mal Hand aufs Herz, also wer mal in einer Raststätte in Frankreich oder in einer Unikantine dort gegessen hat, der weiß, dass das Essen in Italien oder bei uns doch eigentlich auch fast besser ist.
Oh, das könnte ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich hatte mal in einer Raststätte in Südfrankreich den besten gebratenen Steak Tartar, handgeschnitten mit sensationellen Pommes. Das war ein Erlebnis. Also ich glaube, was die Franzosen sehr gut drauf haben, ist diese Alltagsleckerei. Also die geben sich auch im Alltag Mühe. Heute ist da aber auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Frankreich hat einen riesigen Zuwachs an Tiefkühlgerichten und die sind auch bequemer geworden, aber die große Küche, wie wir sie kennen, und auch die Restaurantkultur, die verdanken wir natürlich Frankreich.
Aber Fakt ist ja auch, dass die Franzosen deutlich mehr Geld pro Kopf für Nahrungsmittel ausgeben. Ist das auch was, was jetzt langsam auch bei uns ankommt, dass wir ein anderes Bewusstsein jetzt auch haben? Gut, jetzt befinden wir uns natürlich in Zeiten von Inflation, auch von wirtschaftlicher Rezession. Das heißt, das Geld sitzt auch nicht mehr so locker in der Tasche und viele haben es auch einfach nicht.
Genau, wir schließen gerade mit den Preisen so ein bisschen an, aber leider notgedrungen, und das ist eigentlich sehr schade. Was ich finde, was ein wichtiger Schlüssel in unserer Gesellschaft ist, ist einfach, und das möchte ich ja auch immer erreichen, ich möchte die Menschen zum Kochen anstiften. Denn wer kochen kann oder wer Lust hat am Kochen, der entwickelt auch ein Qualitätsbewusstsein. Und dann kann er auch ganz individuell nach dem eigenen Geldbeutel einkaufen und Entscheidungen treffen. Und darum ist mein Beruf auch, hat auch immer was Edukatives, die Leute an den Herd bringen, damit sie gutes Essen auch zu schätzen wissen.
Kommen wir zu den Trends jetzt endlich. Ja. Wir haben es ja schon so lange versprochen und sprechen einfach nicht drüber. Das machen wir jetzt mal. Wie sehen Sie denn aus, die Trends für diesen Sommer?
Ich glaube, also
bezüglich Essen.
Ja, unbedingt. Bezüglich Essen und zwei Trends, die sicher jeder auch zu Hause ganz unkompliziert nachmachen kann. Ich glaube, der Wassermelone steht eine Karriere bevor. Die haben wir noch gar nicht so richtig erforscht. Diese haben wir seit Kindheitstagen immer so auf den Knien und essen die, und der Saft rinnt das Kinn runter. Tatsächlich aber kann die Wassermelone sehr viel mehr. Sie schmeckt gut, wenn man sie mit Joghurt zu einem kühlen Drink macht. Sie schmeckt, wenn man sie mit Wasser, Limettensaft und Ingwer aufpüriert und daraus einen tollen Sommertrink macht. Man kann sie grillen, das ist irre, was dabei passiert ist. Das Wasser reduziert sich, der Geschmack, der Eigengeschmack der Wassermelone nimmt zu. Man kann Salate draus machen. Wassermelone kombiniert mit Feta-Käse, bisschen Koriander oder frischem Ingwer auch, also dem Sushi-Ingwer, den man kaufen kann. Das sind so Sachen, die diesen Sommer sicher Spaß machen. Und das zweite große Ding ist bei den jungen Leuten längst angekommen. Wir können da echt noch viel von lernen. Die Nice Cream. Das ist also eine Ice Cream, die sehr nice ist, also sehr nett. Mhm. Das bezieht sich darauf, dass sie schnell gemacht ist. Basis ist immer Banane, Joghurt oder Sahne und Crushed Ice. Alles rein in Mixer. Und jetzt kann man Aromate dazugeben, zum Beispiel frische Früchte oder Schokolade. Und dann püriert man das Ganze auf und hat in Windeseile ein cremiges Softeis mit dem Geschmack, den man sich selbst wünscht.
Also das kann man auch gut selbst machen.
Total.
Auch eine Wassermelone grillen kriege ich auch hin. Mir käme es jetzt erstmal nicht so direkt in den Sinn. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also was passiert da genau? Das Wasser geht raus, die schrumpft. Bleibt dann übrig? Was passiert dann mit dem Geschmack?
Die schrumpft ein bisschen, die verdichtet sich, auch in der Konsistenz. Das heißt, die lässt sich plötzlich super schneiden und ist jetzt sehr schön auch zu kombinieren mit salzigen Zutaten. Ein bisschen Rauchmandeln rüber und ein bisschen Basilikum oder mit Käse. Das ist echt toll. Also die Wassermelone, die kann man noch mal ein bisschen sich zur Brust nehmen. Das macht einfach Spaß und ist vor allen Dingen leicht und gesund. Es beschwert nicht. Das ideale Sommeressen.
Mhm. Es gibt ja so allgemeine Trends auch, was das Essen angeht. Für diesen Sommer zum Beispiel, und ich glaube nicht erst seit diesem Sommer, sehr angesagt, Regionalität, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Also Stichwort New Local hat man jetzt in der Pandemie auch gemerkt, dass eben gerade auch so Lieferketten anfällig sind, dass in solchen besonderen Situationen nicht mehr alles geht. Für uns hieße das ja dann im Winter viel Kartoffeln, Kohl, Pastinaken und Möhren. Im Sommer haben wir aber mehr Auswahl, ne?
Im Sommer haben wir eine große Auswahl und die sollten wir auch genießen. Und ich empfehle immer den Gang über den Wochenmarkt. Der ist mittlerweile auch teilweise globalisiert, weil die Gemüsehändlerinnen natürlich interessiert sind, ein Vollprogramm zu fahren. Trotzdem hilft uns der Wochenmarktbesuch, ein Gespür zu kriegen für Jahreszeiten. Außerdem schmeckt das Gemüse dort oft tatsächlich besser, weil es eben auch von den Bauern hier aus der Region kommt. Man kann sich mit denen unterhalten, man kann die was fragen, die können zum Teil auch Rezepte zu ihren Gemüsen rauslassen. Das ist einfach eine schöne Kultur. Und ich habe unter der Woche auch wenig Zeit. Ich versuche trotzdem, freitags zum Beispiel gehe ich sehr, sehr früh auf den Isemarkt in Hamburg und genießt es einfach, mich dort inspirieren und beraten zu lassen und tatsächlich regional zu kaufen.
Sehen Sie da einen Trend hin, dass man wieder mehr auf den Markt geht, frische Sachen, regionale Sachen einkauft? Man muss natürlich auch sagen, es hat natürlich auch alles seinen Preis und viele haben das Geld einfach auch nicht. Kann man auch mit wenig Budget auch Regionalität, Nachhaltigkeit genießen und diesen Trends vielleicht auch nachgehen?
Ich bin fest davon überzeugt, ein Schritt wäre zum Beispiel, dass man einfach auch das Fleisch, was ja immer noch eine teure Komponente, nicht so oft kauft und isst oder irgendwelche Frühstückswurst und so. Wer mit Gemüse kocht und viel mit Gemüse und Getreide kocht, der kocht eigentlich günstig und kann sich jeder leisten und das ist eine schöne Sache. Da wären wir wieder beim Problem, dazu müsste man kochen können oder zumindest ein Grundverständnis vom Kochen haben. Dann wird es nämlich auch günstiger, weil man weiß, was man mit was kombinieren kann und so. Deshalb sind gute Kochbücher wirklich wichtig und ein Beitrag in der Ernährungsdebatte.
Wir haben gerade gesprochen über Regionalität. Es ist ja immer wichtiger, was man isst, sondern nicht nur das, sondern auch, wie es produziert wird. Da hatten wir zum Beispiel gesunde Böden, ist immer so ein Thema. Also wo wächst das eigentlich, was ich esse? Und da hatten wir gerade letzte Woche einen Landwirt, nämlich Martin Krauch aus Hirschberg an der Weinstraße hin, Leute. Und der ist auch Bodenpraktiker und der hat gesagt, ein gesunder Boden ist eigentlich Basis für alles.
Ja. Da hat er absolut recht. Das sehe ich ganz genauso und ich wundere mich, dass wir uns immer noch viel zu wenig um Böden bemühen und uns für Böden interessieren. Ein gesunder Boden ist tatsächlich die Basis von allem und dazu gehört aber auch eine Landwirtschaftsreform. Ich denke, das würde hier den Sendeplatz sprengen. Das sind aber wichtige Themen, die man einfach auch mal gerne im Kopf haben sollte und wenn man sich die Zeitung durchliest, dass man da mal ein bisschen drauf guckt. Und ich finde gerade so diese Bewegungen Bio und Demeter, die da neue Wege gehen, in der Bewirtschaftung von Böden, in der Pflege von Böden. Das sind für mich schon absolute Satelliten und Zukunftsprojekte, die wir dringlichst brauchen.
Wir bleiben mal beim Essen. Wir waren ja bei Trends für diesen Sommer und einer, der sich definitiv fortsetzt und immer populärer wird, das ist die vegane, also komplett tierproduktfreie Ernährung, gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Trends. Wenn man das mal so gemacht hat, war das ja absolut was Außergewöhnliches. Man könnte sagen, ziemlich abgefahren. Inzwischen ist es in manchen Kreisen, ja gerade bei Jüngeren, eher Mainstream. Also wie sehen Sie es, wie stehen Sie dem gegenüber?
Ich finde das ganz wichtig. Also ein Schlüssel, wo wir alle mithelfen können, den Klimawandel zu stoppen oder langsamer werden zu lassen, ist tatsächlich, dass wir weniger Fleisch essen. Das ist ganz wichtig. Und auch da wieder das Bildungsproblem. Wenn man natürlich sein Essen immer vom Fleisch aus gedacht hat, ist es schwierig, den Absprung zu bekommen. Und darum bin ich zum Beispiel auch gar kein Gegner von diesen Fleischersatzgeschichten, die kommen. Man muss sich immer bewusst sein, dass das hochtechnologisierte Lebensmittel aus der Lebensmittelindustrie sind. Aber wenn es denn hilft, Menschen in einen vegetarischen Lifestyle reinzubekommen, dann habe ich da erstmal nichts dagegen. Das ist eine gute Sache, um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren.
Aber da sprechen Sie ja einen wichtigen Punkt an, diese Fleischersatzprodukte. Häufig auf Sojabasis oder neuerdings auch Weizen- oder Erbsenprotein. Sind die wirklich so gut? Weil die kommen ja irgendwie aus dem Foodlabor und es wird wirklich immer abgedrehter, was die da machen. Da kommt ja teilweise aus dem Schnitzel- oder Steakersatz, da kommen ja so rote Flüssigkeit raus, die an Blut erinnert.
Ja, das ist, was ich meine. Also das sind hochtechnologisierte Lebensmittel, da darf man sich nichts vormachen. Wenn man eine Leberwurst kauft und die schmeckt annähernd so, wie man sich eine Leberwurst erinnert, dann haben da schon Leute ganz schön viel Energie und Kraft reingesteckt. Langfristig ist das sicher auch eher problematisch zu sehen. Aber kurzfristig ist es eine schöne Sache, um Leute mal zumindest zum Beilagenkochen zu kriegen. Das wäre schon ein erster Schritt.
Aber wenn man sich da mal überlegt, was im Lebensmittellabor da so alles kreiert wird, also müssen wir da nicht irgendwann mit dem ersten veganen Lebensmittelskandal rechnen?
Ganz bestimmt. Ich warte schon drauf. Und es wird aber immer raffinierter. Ich hatte neulich mein erstes Steak aus dem 3D-Drucker tatsächlich bei einer Presseverkostung und war absolut überrascht, wie die das hinbekommen haben. Also man konnte richtig Fleischlamellen sehen. Wenn man draufgedrückt hat, kam da Saft raus. Das war in diesem Fall von der Roten Beete. Das ist schon enorm, was die Lebensmittelindustrie kann. Wir müssen aber, um die Probleme wirklich zu lösen, wesentlich früher anfangen, nämlich beim Boden und bei der Landwirtschaft.
Hat auch ein bisschen was von Dystopie, was Sie gerade erzählt haben. Ist es da nicht vielleicht besser, einfach wirklich ganz wenig Fleisch zu essen und dafür Gutes? Das gibt ja auch viele Aktivistinnen oder Menschen, die sich mit Essen beschäftigen, die das eigentlich propagieren. Immerhin hat man ja eigentlich mal primär gegen die Massentierhaltung und nicht gegen den Menschen als Karnivor, also als Fleischesser an sich protestiert.
Ja. Das ist ein richtiger Gedanke und das ist auch, was ich den Menschen empfehle. Ich bin sehr für die Wiedereinbürgerung der Idee des Sonntagsbratens. Das ist ganz toll, weil dann freut man sich tatsächlich die ganze Woche drauf und hat dann am Wochenende auch was Besonderes, wo man auch die Zeit hat, das Besondere sorgfältig zuzubereiten, den Genuss zu zelebrieren. Nehmen wir mal so einen Bauernhuhn, das kostet zwischen 17 und 28 Euro auf dem Markt. Das ist erstmal ein Haufen Geld, das ist dann aber ein glückliches Tier gewesen, das eine lange Lebenszeit hatte. Das lässt sich in mehrere Mahlzeiten aufteilen und ist in diesem Sinne dann auch noch nachhaltig bis hin zum Zupffleisch, das dann noch in die Flätlissuppe am Montag oder Dienstag kommt. Das wäre für mich ein gangbarer und schöner Weg.
Sie haben sich ja auch so ein bisschen der japanischen Küche verschrieben. Da sind wir wieder bei Albert Buhler in Ravensburg im Waldhorn. Daran liegt es ja auch so ein bisschen. Aber auch das japanische Essen liegt im Trend, auch jenseits von Sushi. Was fasziniert Sie so ganz besonders daran?
Der Trend ist ungebrochen und es ist genau das, was mich daran fasziniert, was, glaube ich, auch die Menschen begeistert, dass die japanische Küche sehr puristisch, rein minimalistisch und leicht ist. Das ist etwas, das passt gut in unsere Zeit und auch die damit einhergehende Philosophie, Farm to Table, das ist ein alter Hut in Japan. Und ich freue mich, dass die Leute auch den Mut haben, die japanische Küche zu entdecken, weil selbst ich als japanisch eingeführter Koch hatte doch immer auch großen Respekt vor den Details. Aber wenn man erstmal anfängt, wird man wirklich belohnt mit tollen Rezepten.
Also die Frage nach dem Essen, die stellt sich ja jeden Tag.
Ja.
Also man wiederholt sich da auch gefühlt immer wieder. Also es ist immer wieder total schwer, sich da was Neues für sich selbst einfallen zu lassen. Wie machen Sie es?
Ich lasse mich inspirieren. Ich lese Kochbücher, ich lese Zeitschriften, ich studiere Foodblogs, lass mich auf Instagram treiben. Da habe ich natürlich auch Köchinnen und Köchen, die ich sehr mag und freue mich und gucke bei denen in die Töpfe. Und so kommt da immer was Neues. Und manche Dinge, die bleiben ja auch und das ist ja auch gut. Das sind dann so Klassiker, die man selber für sich und seine Familie entdeckt hat und die es halt immer gerne geben soll und darf.
Könnte man auch mal so dem einen oder anderen Kantine oder Mitarbeiter-Restaurant empfehlen, sich mal ein bisschen inspirieren zu lassen.
Das ist richtig. Oft haben die armen Menschen gar keine Zeit dazu, aber sollten sie ja.
Ja, muss man natürlich auch mit ins Kalkül ziehen, das stimmt. Kommen wir mal in Urlaub, weil wir haben jetzt Pfingstferien und jetzt machen sich viele auf in Urlaub. Und Kochen im Urlaub, das ist ja so eine besondere Herausforderung. Also da hat man ein Ferienhaus oder eine Campingküche. Also wenn ich so an so ein Ferienhaus denke, da ist ja die Ausstattung in der Küche oft relativ mager. So ein angekohltes Schneidebrett, stumpfes Messer, mehr ist nicht da. Also da ist kein Werkzeug für Kunst. Wie macht man das?
ich würde nicht sagen, Kochen im Urlaub ist keine Herausforderung, sondern es ist eine Chance, weil man hat endlich Zeit, also man kann sich entweder was Schnelles kochen, man ist endlich mal wieder zusammen, auch bei den Mahlzeiten, und man kann sich auch mal Zeit nehmen, weil Kochen ja auch unheimlich entspannt und meditativ sein kann. Schon die Schnibbelei ist ja ein Familienevent. Ich mag das sehr. Die angesprochene Gemengelage in Ferienhäusern ist allerdings tatsächlich oft katastrophal. Klassiker sind die bunten Messerchen mit den Plastikgriffen, mit denen man nach Texas reiten kann,
Eines großen schwedischen Möbelherstellers.
Ich wollte es so nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, es macht großen Sinn, und das ist ein Tipp, wenn man irgendwo hinfährt, sich vorher schlau zu machen. Also zu fragen, ist da ein Kühlschrank? Gibt es da einen Backofen oder sind das nur Herdplatten? Funktioniert alles? Was sollte ich mitbringen? Ich persönlich habe immer meine eigenen Messer mit. Das ist eine Grundausstattung, die ich mir einfach im Urlaub gönne.
Ist aber auch ein bisschen aufwendig, Messer mitzunehmen.
Finde ich nicht. Die schlägt man in ein Küchenhandtuch ein und tut sie mit in den Koffer oder den Rucksack. Das ist wirklich kein Problem.
Bei der Flugreise dann bitte aufgeben, den Koffer.
Das wäre ein sehr sachdienlicher Hinweis.
Ja, ganz anders ist es ja nochmal, wenn man also campen geht. Auch das ist total im Trend. Oder Urlaub mit dem Camper macht. Dann hat man ja seine eigene Küche dabei. Dann ist sowieso klar. Oder oft hat man die eigene Küche dabei. Manche Camper haben es auch nicht. Dann ist es ja noch mehr basic. Was kocht man sich da am besten? Was funktioniert am besten? Auch wenn man so vielleicht einen kleinen Gaskocher hat, der nicht so viel Kraft mitbringt.
Genau, da muss man dann gucken, dass man schnell garende Sachen macht. Gelbe Linsen zum Beispiel ist was, was toll funktioniert. Schnell kochende Nudeln sind was, was toll funktioniert. So ein Risotto, das blubbert auch auf leiser Flamme schön gut vor sich hin. Also so diese One-Pot-Dishes, die funktionieren alle auf dem Gaskocher super. Mhm. Was ich mache, ich habe immer eine Kombination aus Reisegrill und Gaskocher. Das heißt, da rechts grillen meine Paprika und vielleicht auch meine Bratwürste und links quillt der Bulgur oder der Couscous mit Gemüse. Und dann wird da langsam ein Schuh draus.
Mhm. Haben Sie mal so ganz noch ein einfaches sommerliches Rezept vielleicht für uns? Weil Sie haben ja gerade eine Anleitung eigentlich für den Urlaub auch selber verfasst.
Ganz genau.
Was es da so gibt. Da finde ich unterschiedlichste Rezepte drin. Da sind sie wieder, die Wassermelonen, die Wassermelone zum Beispiel. Da gibt es eine Wassermelonenschnitte. Ja. Sieht erstmal fantastisch aus. Was ist das?
Ist auch toll. Also das ist eine Wassermelonenschnitte. Die wird belegt tatsächlich mit frischem Ingwer, mit frischen Kräutern, mit Feta-Käse. Und das ist so ein beispielhaftes Rezept, das für all meine Kochbücher steht. Ich mache Angebote. Ich bete nicht vor, sondern ich mache Angebote. Das heißt, es sind immer auch auf allen Seiten Tipps und Tricks zu finden, wie man das nach eigenem Gusto und Geschmack anders kombinieren kann, schneller machen kann, ein bisschen aufwendiger. Das ist die große Freiheit beim Kochen, und die versuche ich da eben auch gerade im Sommer einzufangen, wenn ich einfache Rezepte mache, und der kleine Twist ist aber immer dabei.
Alles, was ich so raushöre, also wenn wir jetzt über Kochen im Allgemeinen sprechen, wenn wir über Trends reden, was essen wir, was wollen wir essen, was können wir uns leisten, kommen wir eigentlich immer wieder auf einen Punkt zurück, nämlich, dass man sich eigentlich ein bisschen bewusster mit auseinandersetzt, mit dem Thema Essen, weil das ja so wichtig bei uns ist, und auf der anderen Seite sich mehr Zeit auch nehmen muss. Weil wenn Sie zwei Campingkocher dabei haben und links brutzelt, rechts grillt, muss man sich Zeit nehmen.
Ja, man muss sich Zeit nehmen, aber das ist ja auch Selfcare. Das ist ja, man macht sicher, man bereitet sicher was Schönes. Wer sich mit Kochen beschäftigt, wird immer reich belohnt. Es gibt was Gutes zu essen, es ist Geselligkeit. Also Kochen und Kulinarik sind einfach auch große Schlüssel für Wohlbefinden, für Gesundheit, für Lebensfreude. Genuss ist ja nicht nur Vollerei, sondern eben auch Freude und Gemeinsamkeit.
Auf der anderen Seite sehen Sie ja auch, wenn Sie Ihre Blogs machen, dass sich sehr, sehr viele Menschen tatsächlich sehr fürs Essen interessieren.
Das ist auch gut und wichtig. Wir brauchen alle diese Stimmen, wir brauchen alle KochbuchautorInnen. Das ist einfach super wichtig, weil es so ein Basic in unserem Leben ist. Was wir essen, das ist das, was wir auch sind. Und das ist die Energie, die wir haben. Und deswegen sollten wir damit möglichst achtsam vorgehen. Und all diese Blogs zum Beispiel sind einfach, das sind Menschen, die sprechen darüber und inspirieren andere Leute, da vielleicht mit einzusteigen. Ich finde es wichtig und gut.
Stichwort kulinarische Bildung auch. Das hat unsere SWR1-Hörerin Birgit Bauder vorhin auch aufgeworfen, dass ja auch in den Schulen eigentlich sich nur sehr wenig mit Hauswirtschaft, mit Kochen, mit Essen, wo kommt's her und was ist es eigentlich, auseinandergesetzt wird. Sollten wir da auch vielleicht wieder einen stärkeren Fokus legen?
Unbedingt. Das macht nämlich fit fürs Leben. Also wir sollten tatsächlich darüber nachdenken, ob wir das als Schulfach etablieren können. Und sei es nur in einer, also nicht irgendwie praktisch, man braucht da keine Schulküche, sondern dass man einfach drüber spricht und dass man den jungen Menschen ein Verständnis für ihre Umwelt mitgibt. Das halte ich für sehr wichtig.
Mhm. Müssen das nur die Schulen leisten oder können wir das nicht auch in den Familien machen?
Die Familien sind heute oft völlig überfordert. Meistens arbeiten beide Elternteile. Die haben einfach Familien zu verwalten und es wäre schön, wenn die Schule das wahrnimmt. Wir haben sehr viele Fächer und wenig von dem, was ich in meiner Schulzeit gelernt habe, hat mich eigentlich fürs Leben gestärkt. Mhm. Bis auf die Sprachen und ein bisschen Mathe. Insofern, ja, das ist eine herzliche Einladung, bei der Bildungsreform Kulinarik mitzudenken.
Erinnert mich jetzt an unser Gespräch mit dem Comedian Herrn Schröder, der ist am Mittwoch hier stattgefunden hat im Programm
der Jammerlehrer.
Ja. Jetzt schreibt Moni Schneider noch aus Haslach im Landkreis Biberach. Das Schönste am Kochen im Urlaub in der Ferienwohnung ist, dass meistens die Männer, jetzt über Rollenverteilung sprechen ja, wir jetzt bitte ja. nicht mehr, am Grill übernehmen und wir es einfach bleiben lassen und die istrische Küche kochen lassen. Das wunderbare istrische Essen ist eh viel besser drauf. Was, ganz kurz, istrisches Essen, was verstehen wir darunter?
Ja, die istrische Küche, ne? Also da müssen wir uns nochmal schlau machen, was sie da genau
kulinarisch mal weiterbilden.
Okay. Und freue mich drauf.
Sprechen wir mal ganz kurz noch über die Zukunft. Also Sie haben ja vorhin mal gesagt, das Kochbuch von in 2 Jahren, das schreiben Sie jetzt. Also das, was in 2 Jahren gegessen wird, damit beschäftigen Sie sich damit eigentlich schon jetzt.
Tatsächlich beschäftige ich mich damit schon jetzt.
Da verraten Sie uns doch mal eine Kleinigkeit. Was essen wir denn in 2 Jahren?
Das kann ich nicht verraten, weil das ist ja, mein Advantage ist ja, dass ich schon das ahne und das würde ich jetzt nicht über den Funk weitergeben. Was ich aber sagen kann, sind ganz allgemein Trends zum Beispiel. Ich glaube, die mexikanische Küche wird kommen und zwar die echte mexikanische Küche. Zurzeit ein echter Sommerschlager Tacos, die sind schnell gemacht, da kann man alles einfüllen und hat es immer lecker, da passt eine Grillwurst rein, dann hat man quasi sich einen Hotdog gemacht, bisschen Guacamole, scharfe Soße. Das ist was Spaß macht und von dem ich glaube, das hat für in Deutschland noch eine große Zukunft, die mexikanische Küche.
Ist auch eine sehr raue, eckige, grobe Küche, ne? Im positiven Sinne.
Ich würde sie als würzig bezeichnen und in ihren Details ist sie doch auch fein.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.